der traditionellen Festival in unserem Züricher Tempel. Ich sage deswegen traditionell, weil man wirklich verspüren kann, wenn man von der Stadt oder vom Land in den Züricher Tempel kommt, dann geht man gewissermaßen in eine neue Erlebniswelt herein. Eine Erlebniswelt, die eben geprägt ist durch diese alte Kultur, die ziemlich genau beibehalten worden ist, insbesondere im Bereich der Verehrung und auch in dem spirituellen Übungsweg, den wir beschreiten. So, ich würde gerne zum Anfang meiner Vorlesung über das Thema Transformation oder innere Wandlung noch ein Bhajan mit euch singen. Die meisten werden ihn kennen. Und die anderen können einfach entspannt und freudig zuhören. Hare Bo. Deyadada Matava Kunya Bihadi Deyadada Matava Kunya Bihadi Gopi Jana Vallabha Jayagiri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yasoda Nandana Braja Janaranjana Yasoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Nittai, Gaura Nittai, Gaura Nittai. Jaya Jagannath, Ragana Jaya, Baladeva Jaya Subhadra.
Go Premanandi Hari Hari Bo. Einige von euch in Zürich haben sich gefragt, wo ich die ganze Zeit bleibe, da ich in der Vergangenheit so regelmäßig nach Zürich kam und das letzte Jahr eigentlich abwesend war und nach langer Zeit das erste Mal wieder hier in der Schweiz bin. Ich bin zurzeit in Berlin. Ich wohne an einem Haus am Wannsee, vis-à-vis von Heinrich von Kleist. Also der hat mal da gelebt, ein deutscher Dichter. Und gegenüber ist die Pfaueninsel, auf dem eines der Friedriche, also nicht gerade Friedrich der Große, aber einer seiner Unterkönige lebte. Und bin eigentlich damit beschäftigt, eine Art spirituelle Lebensschule zu entwickeln. Wir haben in der letzten Zeit sehr große Fortschritte gemacht in diese Richtung hinein und möchten sehr gerne das spirituelle Wissen, was wir in dieser alten Tradition finden, auf systematische Art und Weise Schritt für Schritt den Menschen näher bringen. Ich weiß nicht, wie viel ich in diesem Vortrag auf diese Lebensschule eingehe. Ich beabsichtige aber in der, ich will mal sagen, mittelnahen Zukunft. Also nicht in der fernen und auch nicht in der nahen Zukunft. Anzufangen, auch hier in der Schweiz in Form von Seminaren, dieses wirklich sehr, ich würde mal sagen, sehr überwältigende spirituelle Wissen unserer Tradition auf eine nachvollziehbare Art und Weise mit ganz vielen Übungen und erfahrungsorientierten Wissensvermittlungen hier zu lernen in der Schweiz. Gut, aber ich sehe, some of you who speak English have just come now. I will be speaking in German, but there is a translation in the corner. Jai Gopal is translating for Radha Kripa, who will soon speak German. So if some of you require a translation, it might be better to go in that corner and listen there. It's not a shame to not know German. In fact, there are many much nicer languages. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Meine Vorlesung heißt heute Die Kunst der inneren Wandlung. Ich möchte anfangen mit einer These, die vielleicht einige von euch total überraschen wird. Nach der alten vedischen Perspektive hat die Welt eine Möglichkeitsform. Es sind alle Möglichkeiten für jeden in jedem Augenblick offen. Die Welt, in der wir sind, ist also eine Welt unbegrenzter Möglichkeiten. Wir jedoch befinden uns im Augenblick in einem Gefängnis mit zwei Arten von Absperrungen. Ich selber war noch nie in einem Gefängnis als Betroffener. Ich war aber zweimal im Stuttgarter Gefängnis als ein Besucher, der gebeten wurde, Gefangene zu inspirieren. Es war ein Experiment, wo man sehen wollte, inwieweit Spiritualität Menschen helfen kann. Und so habe ich ein Gefängnis einmal von innen gesehen. Da gibt es die Kerker, wo die Gefangenen entweder in einer Gruppe oder alleine drin sind, je nachdem, wie schwer ihr Delikt ist. Und dann gibt es einen etwas offeneren Bereich, der aber noch genauso überwacht ist, nämlich den Gefängnisinnenhof, wo die Gefangenen hineinkommen, um sich zu bewegen und nicht einfach ohne einen Kreislauf dick und fett und missmutig zu werden. Außerhalb des Gefängnishofes ist dann die Welt der Möglichkeiten, die aber ihnen nicht offen stehen, weil sie in diesen zwei Arten von Absperrung drin sind. So, jeder von uns ist aus einer spirituellen Sicht ebenfalls in zwei Arten von Absperrung drin, der Vergangenheit und der Zukunft. Und die Vergangenheit beeinflusst uns, weil wir durch sie geprägt worden sind. Entsprechend der vedischen Psychologie werden wir durch unser altes Karma geprägt, das, was wir in der Vergangenheit getan haben, aber auch durch die Umgebung, in der wir aufgewachsen sind. Kindheitsprägung, die durch wohlmeinende, aber vielleicht nicht immer so erfahrene Eltern uns begrenzen. Und alles, was in der Vergangenheit lag. Das bringe ich mit in mein Leben. Das begrenzt mich auf eine gewisse Art und Weise. Die Zukunft ist aber auch eine Begrenzung, weil ich, der ich aus der Vergangenheit geprägt bin, meine Pläne mache in die Zukunft hinein. Meine unerleuchteten Pläne und somit die Zukunft gestalte entsprechend der Vergangenheit, die mich geprägt hat. Die Welt der Möglichkeiten befindet sich, so schwierig wie es klingt, ich werde es gleich erläutern, im Augenblick, im gelebten Moment, in dem all meine Freiheiten liegen, meine spirituellen Freiheiten. Einmal wurde Albert Einstein um eine kurze und prägnante Definition von Verrücktheit gebeten und er sagte etwas, was genau zu meiner Vorlesung passt und deswegen möchte ich ihn heute hierher zitieren. Er sagte, ich habe es mir notiert. Sorry, jetzt wird man langsam älter und kann nur mit solchen Hilfsmitteln sehen. Ja, eine Definition der Verrücktheit ist: Du machst und denkst weiterhin das Gleiche und hoffst, ein anderes Ergebnis zu erhalten im Leben als das, was du hast. Der Mensch, der in diesen beiden Arten von Kerkern lebt, der Vergangenheit und der Zukunft, macht genau das. Er macht und denkt genau das Gleiche, er lebt entsprechend seiner Prägung, zu Deutsch gesagt, und hofft dann in der Zukunft irgendwann einmal an einem paradiesischen Strand zu landen, wo all seine Wünsche auf mystische Art und Weise erfüllt werden. Die Freiheit, etwas zu verändern, liegt im Augenblick. In dem Augenblick, wo du dich mit dem verbindest, was wahrhaftig ist, was also nicht überlagert ist von dem, was du in der Vergangenheit erlebt hast und deine jetzigen Reaktion auf das, was du vortriffst, so dich einfach frei machst und die Wirklichkeit erkennst in dem, was sie eigentlich ist. Aus spiritueller Sicht heraus möchte ich euch gerne, weil ich ein Mönch bin, eine Ausgangsmeditation für eure spirituelle Wandlung vorschlagen. Die Ausgangsmeditation ist so, dass wir nicht Menschen sind, die irgendwo auch eine Seele haben. So wie eine Armbanduhr oder irgendwas anderes, was man hat. Sondern, dass wir Seelen sind, die gerade eine menschliche Erfahrung machen. Oder, um es mal so richtig klassisch in Norddeutsch auszudrücken, das ist die Sprache, mit der ich groß geworden bin. Wir sind nicht Menschen, die eine Seele haben, sondern wir sind Seelen, die einen Menschen haben. Das ist eine ganz wichtige Ausgangsposition, wenn man das, was ich vermitteln möchte, verstehen und vor allen Dingen auch anwenden möchte. Wir sind ewige spirituelle Seelen. So fangen die alten vedischen Schriften an. Sie sagen, oh, Kinder der Ewigkeit, die ihr einst im spirituellen Königreich Krishnas gelebt habt, wacht auf. Die ganze spirituelle Philosophie kann nur verstanden werden von einem, der bereit ist zu verstehen, dass ich nicht nur eine Ansammlung von biochemischen Reflexen bin, also nicht nur ein Körper bin, sondern dass tief innen mein Wesenskern und mein Wesensgrund eine spirituelle Seele ist, ein Teil Gottes. Und ich weiß, dass die meisten hiervon das als ein Grundfaktum ihres Lebens praktizieren und möchte deswegen nicht euch jetzt ein mühsame Überzeugungsphilosophie darreichen. Ich möchte euch aber daran erinnern, wenn ihr im spirituellen Leben Fuß fassen möchtet, immer auf diese Ausgangsposition zurückzugehen und dazu eure Möglichkeit zu haben, eure Freiheit einzusetzen, zu wählen. Wir haben als Menschen diese unglaubliche Freiheit mitbekommen und können uns jeden Tag wählen, auf welcher Grundlage wir unser Dasein führen möchten. Natürlich gibt es Materie, natürlich gibt es den Körper, natürlich gibt es den aus der Vergangenheit geprägten Geist. Das ist da. Aber man kann jederzeit und sollte das auch machen, am besten jeden Morgen, bevor man den Tag anfängt. Aus der materiellen Dimension, in der so viele unserer Erfahrungen stattfinden, in die spirituelle Dimension gehen. Das heißt, dass die Seele sozusagen wie ein Fisch ist, die in einem Fluss fließt und sich entscheiden muss, entweder am linken Ufer stromaufwärts zu schwimmen, oder am rechten Ufer. Der Strom der Zeit, der alle Erscheinungen in dieser Welt verwandelt, ne, fließt sehr, sehr stark. Und wir können entscheiden, will ich in meinem Leben auf dem linken Ufer schwimmen? An Ufern kann man sehr leicht schwimmen, wenn man ein Fisch ist. Also, das ist erforscht. Also da gibt es immer so eine ruhige Zone am Ufer, wo es leichter ist zu schwimmen. Oder will ich am rechten Ufer schwimmen? Also genauso wie ein Fisch überwechseln kann nach links und rechts, so können auch wir uns entscheiden und müssen das wahrscheinlich auch tun jeden Tag. Will ich mein Leben in der spirituellen Dimension führen oder möchte ich mein Leben in der materiellen Dimension führen? Für die meisten von uns wird es wahrscheinlich so aussehen, dass ich mich erst einmal spirituell verbinde. Energetisiere mein Leben spirituell und dann gehe ich mit dieser Verbindung und mit dieser höheren inneren Energie in mein Alltagsleben, was für viele ein Berufsleben ist oder ein Künstlerleben oder ein, was weiß ich, ein, was immer man macht, nicht? Jeden Morgen, aber das ist sehr wichtig, es ist total essentiell für einen spirituellen Menschen, sagen wir mal, auf das Ufer zu schwimmen, wo er spirituelle Inspiration bekommt, sodass er dann tatsächlich über den Tag so leben kann, dass er seine freie Wahl in den Augenblick hineinstecken kann. Nicht mehr aus der Vergangenheit herausleben und nicht mehr von zahlreichen Wünschen geprägt zu sein, die in die Zukunft gehen, sondern einfach da sind, da zu sein, sich zu verbinden und in seiner spirituellen Zone zu verankert zu sein. Im spirituellen Leben als in dieser Tradition, der Krishna-orientierten Tradition, ist sehr gut, wenn man am Morgen einfach aufsteht und dann meditiert zunächst einmal. Ich bin eine unsterbliche Seele. Ich bin ein Teil Gottes. Und ich habe die Möglichkeit, auf dieser Grundlage mein Leben zu führen. Und ich kann euch garantieren, wenn man sich so verbindet mit dem, was ist, mit der spirituellen Wirklichkeit, dann wird man ein ganz, ganz anderes Leben führen. Es ist meinen näheren Freunden aufgefallen, dass sich irgendetwas in meinem Leben verändert hat in der letzten Zeit. Und diese Veränderung habe ich einem Aufkleber auf meinem Telefonhörer zu verdanken. Nichts mehr. Ich habe mir auf den Telefonhörer so aufgeschrieben, verbinde dich jetzt mit der spirituellen Wirklichkeit. Und wenn jetzt also es so ist, dass ich da in meinem Büro, nicht mehr in meinem Raum da sitze, in meinem Arbeitsraum in Berlin und damit beschäftigt bin, den vedischen Weg weiterzuentwickeln, was für mich harte Arbeit ist, weil ich eigentlich ein eher spontaner Mensch bin und hier ein Curriculum entwickeln muss, innerhalb dessen ich dann meine Spontanität auch sicherlich beibehalten werde. Wenn dann mich jemand anruft, dann bin ich in der Vergangenheit so ein bisschen ungehalten geworden. Ach, warum lässt man mich nicht einfach alleine leben und alleine arbeiten? Und bin manchmal so ein bisschen, kennt ihr das, so verkrampft geworden, wenn man so eine schwere Arbeit, die einem nicht so leicht fällt, wo man sich wirklich, wo man das Beste geben muss. Wenn man das Tag und Nacht macht, dann ist man sehr geprägt dadurch. Aber jetzt habe ich diesen kleinen Aufkleber gemacht. Verbinde dich mit der spirituellen Wirklichkeit. Also mein Aufkleber klingt eigentlich ganz intensiv. Verbinde dich mit Krishna. Und wenn der Telefonhörer kommt, also wenn der Anruf kommt, ich habe eine Sekretärin, die das empfängt, die ganzen Anrufe und es dann durchstellt, was für mich ist, dann habe ich also noch ein paar Sekunden Zeit für meine Ausgangsmeditation. Ich nehme den Hörer ab, okay, ich verbinde mich, atme durch, ein und aus, so fängt das immer an mit der Meditation. Man entspannt den physischen Körper und den Geist durch Atmen. Dann denke ich ganz kurz, vergewissere ich mich, ich bin eine ewige spirituelle Seele, die gerade eine Satchinandan-Swami-Erfahrung macht. Und dann verbinde ich mich mit Krishna innerlich. Ich eile also in meinem im Geiste zu ihm hin und bin in seiner Gegenwart. Und wenn dann, dann ist der mich anruft, schon am anderen Ende der Leitung, und dann weil ich diese Meditation mache, dann kommen bei mir solche Begrüßungssätze raus. Ich freue mich über deinen Anruf. Ich sehe buchstäblich auf der anderen Seite der Leitung dein glückseliges Lächeln. Und die Leute, die sagen, was ist jetzt mit dir los? Du warst immer so angespannt. Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe einen Aufkleber auf meinem Telefon. Verbinde dich mit deiner spirituellen Wirklichkeit. Und ich kann euch sagen, lebe also in diesem Augenblick, ich mache die Connection und bin also richtig in der Verbindung drin. Und seitdem ich das mache, geschehen unglaubliche Dinge. Wir sind eine Universität geworden. Ja, wir sind richtig mit Haridwar, der Dev Sanskriti Universität, eine Sanskrit Universität verbunden und haben jetzt unglaubliche Möglichkeiten rumzuwirbeln in Deutschland. Jemand hat uns, stellt euch das mal vor, weil wir ja immer so arm sind, hat uns einen Research-Fundus von 200.000 Euro im Jahr gegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Das muss man mit einer Schiebkarre auskarren, so viel ist das. Um eben Forschung zu machen im Laboratorium, wie das Bewusstsein Materie beeinflusst. Nicht? Wie das ist sehr wichtig für unsere Arbeit, dazu anständige Forschung also die wir selber auch gemacht haben, anzubieten. Nicht? Und alles verändert sich einfach nur mit dieser Freiheit, die ich einsetze, mich einfach zu verbinden mit meiner Spiritualität als eine Seele und dann eine höhere Verbindung anzutreten mit Gott. Das Bewusstsein ist total anders. Man reagiert total anders. Vorher hat man, wenn man mich angerufen hat, zu hören bekommen, mach's bitte so kurz wie möglich. Ich bin hier gerade dabei, etwas zu entwickeln. Ich habe es jetzt alles im Kopf drin und gleich kann ich es diktieren. Und wenn wir jetzt lange sprechen, dann geht es mir alles aus dem Kopf raus. Dann muss ich von vorne wieder anfangen. Ich kann ja nicht im Computer schreiben. Ich bin so etwas, sagen wir mal, so etwas mönchisch geraten. Ich diktiere alle meine Bücher und was ich mache. Da muss man die Augen zumachen, sich konzentrieren und dann wumms, geht's entweder los oder es bleibt stecken. Diese Verbindung, dieses in dem Augenblick leben, indem man sich mit der spirituellen Essenz verbindet, hat unglaubliche Kraft und ist sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel, gar nicht kompliziert. Ich würde euch, wenn ihr das einmal machen möchtet, einfach empfehlen, vielleicht während des Tages so Signale zu haben. Zum Beispiel, ich mache das auch, wenn ich in meinen Brillenetui aufmache. Da habe ich hier so einen kleinen Zettel drin mit einem tollen Lied, was ich jedes Mal innerlich singe. Nicht? Und so kann man am Tag verteilt einfach so ein paar Aufhänger suchen, wo man aus dem Gefängnis herausgeht, dem materiellen Gefängnis, der materiellen Vergangenheit und der Zukunft und einfach in dem Augenblick ist, in dem Jetzt. Weil das ist, was wir haben. Wir haben immer nur Momente zu leben. Jetzt kommt das Nächste. Jetzt ist der Moment. Jetzt ist wieder der Augenblick da. Wir haben gar keine Vergangenheit und gar keine Gegenwart. Das ist eine Projektion. Wir haben immer nur den Augenblick zur Verfügung. Und da liegt unsere ganze Freiheit drin. Ich möchte euch gerne ein kleines Beispiel geben von jemandem, der mich in meinem Leben sehr geprägt hat. Es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich wahnsinnig viele Vorträge gegeben habe und mir unter allen Orten Kriegsgebiete ausgesucht hatte. Es war in Serbien, wo wir eine Künstlergruppe geformt haben, die mich begleitet haben, die Nityananda Grupa. Und wir haben dann Touren gemacht, die wir genannt haben A Song for Peace. Und da haben wir erstmal traditionelle Musik gemacht mit richtigen Künstlern. Und dann habe ich einen Vortrag gegeben, meistens für eine Stunde. Und dann gab es noch eine Dia-Show aus Indien und so weiter. Und natürlich passt, hat das unglaublich Feuer gefangen. Wir hatten am Abend bis zu 10.000 Leuten und wurden richtig bekannt und laufend im Fernsehen und so weiter. Und das passte den Kriegstreibern damals nicht. Und so haben die Leute auf uns angesetzt und mich auf der Bühne dann bebombt. Richtig klassisch. Es war Chemie und ich bin von der Bühne betäubt gefallen und musste dann danach sehen, wie ich meine Gesundheit wieder kriege, weil das in die Nerven gegangen war und überall verbreitet war, das Gift. Ich habe in der Zeit Kontakt gehabt mit einem ayurvedischen Arzt in Indien, der nicht nur als Arzt gut ist, sondern auch als spiritueller Mensch sehr gut ist, Pankaj Naram. Der hat mir einmal von seinem Guru erzählt, etwas, was mich sehr, sehr beeindruckt hatte. Als sein Guru 120 Jahre alt war, stell dir das mal vor, er hieß Swami Ram, hatte er immer noch am Tag mit seiner einzigartigen Kunst der Pulsdiagnose ganz vielen Leuten geholfen. So 100 Leuten, habe ich mal gehört, hat er am Tage diagnostiziert, sehr treffsicher. Und dann hat er sie zu seinen Kräuterleuten geschickt, die also die genau richtige Medizin hatten für die Patienten und hat also ganz vielen Leuten geholfen. Einmal in der Woche hat er auch so Art von, ja, Operation kann man dazu eigentlich nur sagen, wie wir es von den philippinischen Heilern gehört haben, gemacht, aber ohne in das Fleisch einzudringen, also ohne eine Incision zu machen. Und es war ein sehr, sehr guter Mensch. Als er 120 Jahre alt war, ist er immer wieder eingeschlafen bei den Pulsdiagnosen. Aber seltsamerweise, wenn er wieder wach wurde, hat er gesagt, also hat er die Diagnose weitergemacht und war sehr, sehr treffsicher. Ein richtiger Meister in seinem Bereich. So, als er dann spürte, dass seine Zeit zu gehen gekommen war, rief er seinen Meisterschüler, nennt man das in dieser Tradition, den Pankaj Naram, herbei und fragte ihn, ob er noch irgendetwas im Bereich der Ayurveda wissen wollte. Naram sagte, nein, ich glaube, ich bin sehr zufrieden. Du hast mir ja auch ganz viele Werke gegeben, die noch nicht übersetzt sind, die ich übersetzen werde. Also ich bin sehr, ich möchte nichts wissen in diesem Augenblick von mehr. Und dann sagte Swami Ram, und ob er zufrieden sei mit dem, was er vermitteln konnte. Und Naram sagte, sehr zufrieden. Und dann sagte Swami Ram zu ihm diesen Satz: Wenn jemand sein altes und zerschlissenes Hemd aufgibt und ein neues anzieht, bist du dann froh oder bist du unglücklich? Naram sagte, ja, gut für ihn eigentlich, ein neues Hemd, ne, ist gut. Dann klage nicht, wenn du in 20 Minuten in meine Höhle kommst. Swami Ram lebte in einer Höhle, sehr, sehr einfach. Er ging in diese Höhle, machte die Tür hinter sich zu, es war also eine vertürte Höhle, wenn man das in Deutsch sagen kann. Naram hörte dann von draußen, dass die Geräusche des Duscheimers, in Indien nimmt man eine Eimerdusche, tut das Wasser so in den Eimer und dann geht man so mit einem kleinen Gefäß, ein bisschen größer als dieses, in den Eimer und schp, 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 nimmt die Dusche. Er hörte also das Metall auf dem Stein und dann wusste er schon, was geschehen würde. Nach 20 Minuten ging er in die Höhle. Und Swami Ram war nicht mehr da. Ja, der Körper war da. Der lag auf dem Bett. Aber Swami Ram war mit einem glücklichen Lächeln und einer dieser Handhaltung, die heißt ein Erkennen der ewigen Seele, davongegangen. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, ob euch das auch beeindruckt. Der war so ein guter Mensch. Der wollte nicht mal, dass Leute seinen Leichnam fertig machen, indem sie ihn waschen. Der hat sich selber gewaschen. Ein eigenständiger Mensch. Er wusste, sein Zeitpunkt kommt. Aber er ist gegangen, so ähnlich wie wir aus diesem Zimmer vielleicht in ein anderes Zimmer gehen, wenn unsere Zeit hier, also ich möchte jetzt nicht so dramatisch sprechen, wenn unsere Zeit in diesem Raum abgelaufen ist, so kann man das ausdrücken. Nicht? So, ein spiritueller Mensch muss unbedingt, und das hat mein spiritueller Meister immer wieder uns wiederholt, immer wieder. Ich habe mich auch manchmal gefragt, warum sagt er das immer wieder? Ja, weil wir das wahrscheinlich noch nicht verstanden haben. Diese Ausgangsmeditation. Ich bin eine ewige Seele. Und das muss man auch, man muss sich verbinden damit. Man muss in die Meditation rein, das dann auch spüren und das dann in den Tag hineintragen. Das ist der erste Punkt, wenn man seine menschlichen Freiheiten entwickeln möchte. Mein nächster Punkt ist, ich möchte jetzt über die innere Wandlung sprechen. Heute Morgen hatten wir einen sehr, sehr schönen Morgen verbracht. Die Nacht war ein bisschen unruhig, weil so viel gebombt wurde bei euch in der Schweiz. Also hat mich richtig an Serbien erinnert. Wir hatten einen Vortrag gehabt, wir saßen so entspannt beieinander und dann stellte mir ein Devotee eine Frage. Sie sagte, mir ist klar, ich möchte den spirituellen Weg gehen und es ist mir sehr wichtig, diesen spirituellen Weg gehen. Ich habe mein ganzes Leben in diese Richtung hinein orientiert. Aber ich stelle immer wieder fest, dass in mir auch Neigungen sind, die mich mit dem materiellen Leben verbinden. Anhaftung vielleicht hatte sie im Sinn. Verhaltensweisen, die sie eigentlich schon aufgeben wollte, aber die sich immer wieder einschleichen. Nicht? Und ich glaube, für jeden spirituellen Menschen ist das ein Punkt. Ja, ich bin eine spirituelle Seele, gut gesagt, Swami, aber meine Anhaftung, meine Wünsche, meine Eitelkeiten, meine Schwächen, zu Deutsch gesagt, meine materielle Natur oder meine bedingte Natur, sagen wir dazu. Goethe hat das einmal so ausgedrückt, ich werde jetzt total original Goethe-mäßig zitieren. Ach, zwei Seelen wohnen in meiner Brust, die eine macht der anderen Frost. Das war jetzt nicht Goethe, das war ich mit dem Frost. Aber das mit der Seele ist original. Zwei Seelen sind in meiner Brust, das kommt von Goethe. Ich weiß jetzt nicht, wie er dieses Thema zu Ende formuliert hat, aber ich glaube, wir kennen das manchmal. Da ist schon eine starke spirituelle Natur, die wir auch versuchen täglich zu nähren, aber dann ist auch diese materielle Natur, die einfach an diesen Trivialitäten, an diesen provinzialischen Angewohnheiten festhängt. Nicht? Und wir wissen, das ist gar nicht nötig. So, die Transformation, das ist jetzt sehr wichtig. Die innere Wandlung sollte nicht etwas sein, das muss etwas Tiefes sein. Es darf nicht lippentief sein, sondern es muss herztief sein, die Wandlung. Das Herz ist der Ort, wo Wünsche entstehen und Wünsche auch wieder vergehen, so sagt die Yoga-Psychologie. Und Yoga oder diese spirituelle Lebenskunst zielt einfach darauf hin ab, dass man von dieser Versklavung der Wünsche, die immer in einem aufkommen, frei wird. Der ist frei, der frei von materiellen Wünschen ist. Nun, es gibt viele Menschen, die sich auf den spirituellen Weg begeben, aber die innere Verwandlung nicht gemacht haben. Da ist nur der Verstand ein bisschen anders orientiert. Sie haben sich mit dem Verstand, mit einer Theorie, einem Übungsweg theoretisch auseinandergesetzt und das ist ihnen klar. Aber ihre Wünsche sind die gleichen geblieben und deswegen ist der ihr Leben der gleiche ist geblieben. Natürlich, sie verstellen sich auf eine Weise, aber innerlich sind sie die gleichen. Ich hatte einmal in Amerika eine Tour gehabt und bin dann in Boston gewesen, dem Hochsitz der amerikanischen Katholiken. Und da war gerade ein Riesenskandal. Da waren so und so viele Bischöfe. Also die können ja nicht alle in Boston sein. Aber da war von 50 Bischöfen die Rede in den Boston News, die also sich in unlauterer Weise an kleinen Jungen vergriffen hatten, oder wie man das ausdrückt. Ihr wisst schon, also diese, wie sagt man das, irgendwas. Ihr wisst, was ich meine. Und in dieser Zeit kam dann ein Priester zu mir, und der mich irgendwo in einem öffentlichen Vortrag, bei einem öffentlichen Vortrag gehört hatte, und fragte dann: Unser Verein ist unglaublich in Verruf geraten, unsere katholische Kirche, weil diese Leiter sich eben vergangen haben an kleinen Jungs. Was sagst du denn dazu? Oder was kann man denn da machen, dass ein Mensch sich richtig auch innerlich wandelt? Das heißt, dass seine Wünsche die gleichen verändert werden. Es sitzt ja nicht einfach ein schwarzes Talar oder einen tollen saffranfarbenen Umhang anzuziehen und man hat noch die gleichen Wünsche wie ein materieller Mensch. Nicht? Wie da gibt es diesen Spruch bei den Christen: Brüder, senkt die Blicke nieder, um die Ecke kommt ein Mieder. Mieder ist eine weibliche Bekleidung. Das trägt man vielleicht heute nicht mehr. Da muss man die, also die müssen weggucken, weil sie eben diese Wünsche haben, die in ihnen brennen und die Brüder wild machen. Die wilden Brüder. Mir geht es jetzt nicht, obwohl meine Beispiele aus dem Christentum kommen, um eine Verunglimpfung des Christentums. Das exakt gleiche geht es natürlich auch bei uns, den Hare Krishnas, und wir sind relativ zahlenmäßig klein. Das gibt's im Islam, im Hinduismus, überall. Es geht darum, dass das innere Herz verwandelt wird. Das Innere trägt zwei Sanskrit-Begriffe. Da gibt es das Hridaya. Hridaya ist so der Mind. Und dann gibt es der Verstand, das reaktive Denken. Und dann gibt es das Chetana. Chetana ist sozusagen das innere Herz. Das ist das zugrunde gelegene Tiefere. Das sind nicht diese Gedanken, die da kommen und gehen, sondern es ist ein bisschen tiefer, das, was dich vielleicht ausmacht, nicht? Und genau das muss man ansprechen. Transformation ist nicht etwas, was lippentief oder äußerlich ist, sondern was im inneren Herzen, im Sein stattfindet. Die Alchemisten in Europa haben sich bemüht um die Prinzipien, die zu einer inneren Wandlung führen, indem sie versuchten, herauszufinden, wie man ein unedles Metall in zum Beispiel Gold umwandelt. Sie dachten, wenn wir die Formel dazu haben, wie wir in die Naturgewalten eingreifen können, in die atomischen Verbindungen, die physikalischen Verbindungen, dann und nur dann haben wir auch die Formel, wie wir den Charakter umändern. Der Charakter zu verändern ist sehr, sehr schwierig. In Indien sagt man, es ist einfacher, den Himalaya einen Meter weiter wegzuschieben, als eine kleine Veränderung im Charakter zu machen. Das ist einfacher. Und den Himalaya zu verschieben, muss schon ganz schön schwer sein, wenn man nicht so stark ist wie Hanuman. So, Krishna, der Sprecher der Gita und den wir verehren als die höchste Persönlichkeit Gottes, er hat einen Prozess ange, bietet einen Prozess an, wie wir die, eine starke spirituelle Energie in unser Leben einladen und anrufen und dann die innere Verbindung, die innere Veränderung machen. Ich muss jetzt noch meine jüngste Zuhörerin ganz kurz ermutigen, noch die 5 Minuten durchzuhalten. Sundari, oh Sundari, du hörst ja so gut zu. Ich bin total beeindruckt. Du sitzt da wie ein Yogi. Fast still. Jetzt haben wir ungefähr noch 7 Minuten. Das hältst du noch durch. Einfach durchhören. Ich mache zum Schluss etwas, was dich interessieren wird. Ich mache einen Überraschungseffekt. So lange halt durch und dann hast du es geschafft, eine Lecture durch zu tolerieren. Oh ja, oh danke, ja, ja, toll. So, es geht jetzt darum, ich möchte euch jetzt kurz an Bord nehmen. Ich sprach von den Möglichkeiten, die wir in jedem Augenblick haben, wenn wir uns dorthin begeben, wo unsere menschlichen Freiheiten liegen, nämlich in den Augenblick, wo wir uns verbinden mit unserer spirituellen Essenz. Nicht? Mir ging es darum, zu sagen, dass wir das auf einer tiefen Weise machen und nicht oberflächlich, dass wir uns nicht einfach als Spiritualisten äußerlich ankleiden oder im Verstand einfach nur eine neue Philosophie annehmen und so weiter und so fort. Das wird uns nichts nützen. Wir müssen ganz tief im Chetana, das heißt unserem Wesenskern, wo unsere Wünsche entstehen, mit denen wir uns auf diese Welt beziehen oder auf die spirituelle Welt beziehen, wo unsere Wünsche verwandelt werden. Und ich möchte jetzt darüber sprechen, wie das möglich ist. Es gibt in der Bhagavad Gita viele Texte, aber es gibt einen Text, der zweimal wiederholt wird. Für Leute, die die Bhagavad Gita kennen, dieses uralte spirituelle Weisheitsbuch, wissen sie, dass Wiederholung immer das anzeigen, was das Wichtigste oder die Kernaussage eines Buches ist. Da gibt man in den spirituellen Büchern gibt's unglaublich viel Wissen. Und man muss unglaublich aufpassen, dass man tatsächlich den Schlüssel entdeckt. Man denkt, das nennt das in Sanskrit den Paribhashita Sutta, den wesentlichen, das wesentliche Wissen, was uns hilft, das andere Wissen zu erschließen und aufzumachen. Und das ist meistens, sind meistens die Texte, die wiederholt werden. Also in der Gita gibt es diesen einen Text, der wiederholt wird. Ich sage ihn mal in Sanskrit und dann in Deutsch für euch. Man manabhava matbhakto majyaji mang namaskuru mamme vaisyati satyam te pratijane priyosime. Es werden von 4 machtvollen Übungen gesprochen, die man machen kann, um sich mit seiner spirituellen Essenz zu verbinden. Manmana, das heißt, den Geist sollte man auf Krishna richten. Darüber sprachen wir schon, dass man kurz eine Meditation macht, im Augenblick sich verbindet mit seiner spirituellen Essenz und dann mit Krishna. Dann Bhavamat Bhakto. Dass wir unser Handeln auf spirituelle Weise ausrichten. In einem der wesentlichen Lehrbücher, dem Bhakti Rasamrita Sindhu, gibt es 64 Übungswege, also 64 Übungen, die man machen kann. Aber von all denen sind 9 am wichtigsten. Da tut man, auch wenn man nicht sehr spirituell veranlagt ist, einfach eine spirituelle Tätigkeit ausüben, wie zum Beispiel Archana. Oder, ich möchte eine andere Tätigkeit angeben, wie das Chanten des Mantras. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und dadurch, dass man sozusagen in diese Rolle schlüpft eines Meditierenden, auch wenn der Geist von Amerika nach Rio de Janeiro zischt und zurück nach Hongkong, Also, obwohl man unkonzentriert ist, wenn man einfach da sitzt und diese spirituelle Tätigkeit macht, dann kommt es zu einem, was man in der Psychologie nennt, zu einer Angleichung. Das heißt, mein Denken wird spirituell energetisiert und kommt auf die gleiche Level. Deswegen der Begriff Angleichung. Eine Geschichte wird erzählt von einem Schauspieler, der einmal, das ist eine sehr intensive Geschichte, der einmal Dasharat spielte, den alten Kaiser, der seinen geliebten Sohn aufgrund einer Palastintrige in die Verbannung schicken musste. Dasharat schickte also Ram in die Verbannung am Tage der geplanten Krönung. Und das bereitete ihm solches Herzensleid, dass er, ich glaube, 12 Tage danach oder 7 Tage danach, ich weiß es nicht mehr so genau, an der Folge dieses zerbrochenen Herzens, das war sein geliebter Sohn, starb. So einmal gab es einen Schauspieler, das wird immer betont, im Theaterspiel in Indien, der einfach dieses spielte. Und der war ein lebenslustiger Mensch, der spielte den Dasharat, hatte so einen angeklebten Bart, wie es in Indien der Fall ist, und spielte das und kam, während er das spielte und die Sätze sprach: Mein geliebter Sohn Ram. Ja, Vater. An dem heutigen Tag, wo du gekrönt wirst als Prinz von Ayodhya, musst du dem ewigen Dharma folgen, was durch die Lippen deines Vaters kam. Ja, Vater. Und dann musste, bis dahin war der Kaiser noch gefasst, und dann sagte er mit zerrissenem Herz, ich kann das jetzt leider nicht so sagen, weil ich kein Schauspieler bin, aber du musst in den Wald gehen, 13 Jahre in der Verbannung leben, weil deine Mutter das so, deine Schwiegermutter, also wie sagt man, Schwiegermutter, das so will. Stiefmutter das so will. Und das musste der Schauspieler jetzt so dramatisch sagen wie möglich. Und sich dann an die Brust fassen und dann umfallen. So. Der Schauspieler hatte diese Worte gespielt. So geht die Geschichte. Und es kam zu einer Angleichung. Es kam zu einer Identifizierung mit Dasharat. Und als die Szene gewechselt wurde, haben die Leute, die die Szene wechseln, gemerkt, der steht ja gar nicht auf. Man ist zu dem hingegangen, hey, die Rolle ist vorbei. Aber der war gestorben. Der hatte durch eine Tätigkeit, ist er in eine andere Welt gegangen, die Gefühlswelt von Dasharat, und ist dann gestorben. So, dieses Beispiel wird gegeben. Hört das bitte zu Ende an, mit vorurteilsfreiem Geist, das ist manchmal nicht so einfach, ich weiß, und catch den Punkt, nicht? Durch eine spirituelle Tätigkeit geschieht etwas Ähnliches. Während du die tust, wenn du sie richtig tust, kommst du in eine andere Wahrnehmungswelt hinein und etwas in dir stirbt, nämlich die alte Ego-Welt, die durch Vergangenheit und das Denken an eine Zukunft geprägte Welt. Und du bist plötzlich in einer spirituellen Wirklichkeit. Das passiert durch die Kraft, man nennt das in Sanskrit Prabhava, die innewohnende Kraft von spirituellen Tätigkeiten. Da kommt es zu so einer Angleichung und du wirst auf eine spirituelle Ebene erhoben. Übrigens, diese Ebene ist eine ewige Ebene, wenn man drauf bleiben kann. Das hat nichts mit Mathe am Tod zu tun, nur für die, die nicht genau zugehört haben. Ich hatte absolut nichts damit zu tun. Wir leben in der Welt des Todes. Entweder kommt das nach 70 Jahren oder nach 80 Jahren. In der spirituellen Welt gilt das Gesetz der Ewigkeit, in dem unsere ewige Seele ist. Das hat man oft. Kindern erzählt man in Indien Geschichten, damit sie einschlafen, und Erwachsenen, damit sie aufwachen. Aber man muss zuhören. Sehr wichtig. Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen, und Erwachsenen, damit sie aufwachen. Mal sehen, ob es Sundari schon eine Idee ist. Die schläft nicht so leicht ein. So, das ist das Nächste. Spirituelle Tätigkeiten. Sadhana. Ein Übungsweg müssen wir haben und sehen mit ein bisschen Beratung, wie wir dazu kommen. Also zunächst wird der Geist auf Krishna und auf spirituelle Dinge gerichtet. Dann werden die Tätigkeiten genommen auf diesem Transformationsweg. Und schließlich geht es zum Herzen. Das heißt, man verehrt Krishna. Man worshipt ihn. Und das Letzte ist, der Körper wird spiritualisiert, indem man Ehrbietungen darbringt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Devotees, die in den Tempel gehen, immer sich verneigen? Als ich das erste Mal das sah, dachte ich, dass die alle regelmäßig was verlieren, wenn sie in den Tempel gehen und ihre Autoschlüssel suchen oder irgendetwas. Bis ich rauskriegte, nein, die tun das, um sich zu verneigen. Bei der Ehrbietung passiert Folgendes. Der Kopf geht ein bisschen tiefer und das Herz geht ein bisschen höher. Das heißt, es kommt auf das spirituelle Herz drauf an, nicht auf den Verstand, der ja meistens in der Vergangenheit und in der Zukunft agiert. Nicht? Die Ehrbietung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Bow down, Mister. Bow down, Sister. Verneigt euch vor dem Höchsten. Es gibt 4 Arten der Verehrung. Die vielleicht für die Schweizer am angebrachtesten, weil die Schweizer ein bisschen schweizerisch vornehm sind. So, das ist die erste Verbindung. Oder Verehrung oder so. Was man auch machen kann, dass man einfach im Geiste sich verneigt, wenn man das aus kultureller Befangenheit noch nicht mit dem Körper machen möchte. Dann gibt es die Verehrung im Geist ist die erste, die Verehrung mit den Händen ist die zweite Art der Verehrung oder Verneigung. Die dritte Art ist, wenn man Panchanga Pranam macht, also mit den Knien und den Ellbogen und den Händen sich verneigt. Und die vierte ist, wenn man lang ausgestreckt den ganzen Körper einschließlich des Geistes verneigt. Nicht? Das hat eine unglaubliche Wirkung auf die Wahrnehmung. Ich möchte euch eine kleine indische Geschichte erzählen. Es gab mal ich glaube in Schweizerdeutsch sagt man ein Düsterling, ein Mensch, der sehr viele Sorgen sich machte. Wie sagt man Düsterling? Sagt man nicht so. Düsterkopf vielleicht. Also ein dunkler Geist, ne? Der sich so viel Sorgen machte und der ging zum Heiligen hin und sagte, kannst du mir helfen, meine Frau hat mich verlassen, mein Ochsenkahn ist, da ist das rechte Rad gebrochen, mein Ochse hustet seitdem und suchte also Rat beim Heiligen. Und der Heilige antwortete nicht, sondern begab sich in die gleiche Haltung. So, fertig und kaputt. Und nach einer Minute so sitzen, sagt er, es wirkt auch bei mir. Ich fühle mich auch so daneben. Und so verzweifelt und alles. Haltung beeinflusst ganz wichtig unser Empfinden. Wenn du zum Beispiel so bist, kannst du dich nicht richtig traurig fühlen. Das geht nicht. Wir in unserer Tradition machen das sehr oft. Shishigoni Taiki, Jay und so. Aber wenn du so bist, dann kommst du zu einer riesen Emotionsstauung in dir. Es wird einfach abgeklemmt und dunkel dann und düster. Ehrbietung machen, fegen die ganze Düsterkeit aus dir raus. Also deswegen, der innere Verwandlungsprozess beinhaltet Geisttätigkeiten, Herz und Körper. Mit dem Geist denkt man an Krishna, man hört vielleicht aus heiligen Schriften. Mit den Tätigkeiten tut man eine spirituelle Ausüben. mit dem Herz verehrt man, betet vielleicht auch, macht ein einfaches Ritual und mit dem Körper bringt man Ehrbietung dar. So verwandelt sich das. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer eigenen inneren Wandlung, so dass ihr eure Welt der unbegrenzten Möglichkeiten entdecken könnt. Aber ich möchte euch sagen, schiebt es nicht in die Zukunft. Und denkt nicht, in der Vergangenheit war ich mal gut drauf. Ihr müsst in der Gegenwart, im Augenblick, euch verbinden mit eurer spirituellen, in eurer spirituellen Tätigkeit. Das heißt, dass wenn ihr diesen spirituellen Prozess ausführt, wo ihr mit den spirituellen Kräften, die anruft und in euer Leben hineinführt, dass ihr total präsent da drin seid. Ich möchte jetzt zum Schluss noch etwas machen. Ich habe Sundari versprochen. Ja, keine Sorge, ich mache nichts Verrücktes. Das wird auch nicht in die Luft gehen wie beim Schweizer Bombenkrieg gestern. Entschuldigung, also man muss auch ein bisschen fröhlich sein im Leben. Ich weiß, was es war. Ich will das. Es gab einmal eine Kerze. Sundari, das ist für dich jetzt gemacht. Also auch für die großen Kinder. Es gab einmal eine Kerze, zu der kam ein Streichholz hin und sagte, du, Kerze, ich habe den Auftrag, dich anzuzünden. Sagte die Kerze, bloß nicht, ich habe gerade meinen Docht nicht da. Und sie legte sich hin auf die Seite, damit der Streichholz nicht den Docht sehen konnte. Ja, sagte das Streichholz, denk doch mal nach. Du bist dazu geschaffen worden, zu brennen. Wenn du nicht brennst, wirst du einfach nur glatt und hart bleiben und irgendwann mal als nutzlos auf einem Abfallhaufen enden. Ach, sagte die Kerze, stellte sich auf. Brennen ist gefährlich. Außerdem schadet es der Figur. Ich werde total in die Breite laufen. Da sagte das Streichholz, du, wie du habe ich auch mal gedacht. Bis eben zu dem Zeitpunkt, wo sich meine kleine Schachtel ein bisschen öffnete und ich das große Feuer brennen und sah und auch die Funken da tanzen sah. Und da wusste ich, mein Dharma, meine Bestimmung ist es zu brennen. Und es ist auch dein Dharma, deine Bestimmung zu brennen. Denk doch mal drüber nach. Du kannst dein ganzes Leben Licht und Wärme verbreiten und wirst dann weiterleben. Weiterleben in der Erinnerung der Menschen. Du kannst ewig werden durch Brennung, durch Brennen. Oh, sagte die Kerze, jetzt wo du mir vom Dharma erzählst, meiner Bestimmung, und in mir eine Erinnerung wächst, ja, da sage ich einfach nur, bitte zünde mich an. Und da ging das Streichholz zur Kerze und zündete es an. Meine lieben Devotees, liebe Freunde und liebe Skeptiker, ich erzähle euch diese Geschichte aus einem folgenden Grund. Ich weiß, dass ihr vieles von dem vergessen wird, was ihr heute gehört habt, weil ihr so viel hört und so wenig verdaut in unserem Informationszeitalter. Aber wenn ihr vielleicht was erinnert, werdet das die Kerze sein, die brennende Kerze. weil das etwas ungewöhnlich ist, dass jemand, der einen Vortrag hält, eine Kerze plötzlich anmacht. Zumindest im Hare Krishna Tempel ist das ungewöhnlich. Ich möchte damit gerne auf etwas hinweisen. Natürlich haben wir alle so einen Haftwiderstand in uns. Eine Verhaftung, die wir haben, die daraus kommt, dass wir aus der Vergangenheit geprägt sind. Natürlich schauen wir uns das spirituelle Leben manchmal sehr angsterfüllt auf und sind einfach so wenig, ich will gar nicht risikofreudig sagen, sondern so wenig veränderungsbereit. Aber die ganze Freiheit liegt da, wenn du den Moment nutzt, den Augenblick nutzt, völlig präsent bist und in der spirituellen Übung, in der Verbindung drin bist. Ob du das machst durch Mantra-Meditation und durch Lesen der Schriften, wie ich das, damit dein Geist auf Krishna gerichtet ist, durch Verehrung und durch Ehrerbietung oder wie auch immer dir das, sagen wir mal, was immer bei dir wirkt, ist ganz wichtig, in den Augenblick zu gehen und da durch ein kleines Tor der Konzentration in deine menschliche Freiheit hineinzugehen. Und das geschieht immer dann, wenn du dich im Augenblick mit deiner spirituellen Essenz als Seele und Teil Gottes verbindest. Dann hast du die Kraft, dann wird dir die Energie gegeben und dann tun sich wirklich Veränderungen und Verwandlung einstellen. Gut, das ist das Dharma, das, man nennt es im Sanskrit das Sanatan Dharma, das ewige Dharma der Seele. Nicht sich zu verbinden. Und auch wenn wir manchmal, sagen wir mal so, faul sind oder so schüchtern oder so, vielleicht Missverständnisse haben über den spirituellen Pfad oder es schon probiert haben und es hat noch nicht geklappt und wir sind deswegen in den Frustrationsbereich haben wir uns zurückgezogen und leben seitdem im Gefängnis der Vergangenheit drin. Man soll versuchen zu brennen. Und wenn einem das nicht gelingt zu brennen, dann wünsche ich jedem einzelnen von euch, dass ihr auf eurer Lebensreise ein weises Streichholz trifft. Ach, mein Gott, wenn man so lange nicht Deutsch spricht, dann geht einem die ganze Grammatik weg. Also, dass ihr ein weises Streichholz trefft, was euch entfacht. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, weil das immer, immer sehr nützt. Im Tempel gibt es meistens eine ganze Menge weise Streichhölzer. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen. Ich möchte jetzt zunächst einmal Sundari, ich glaube es nicht. Du hast es ausgehalten. Also unglaublich. Also herzlichen Glückwunsch. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Ist das erste Mal, ja? Ja. Gut. Jetzt möchte ich sehen, sind einige Fragen von eurer Seite, die ihr gerne noch stellen möchte. Ja, Brajarani.
Du hast gesagt, die vier verschiedenen Arten der Verehrung. Und ich wollte gerne fragen, ob die alle gleich gut sind oder ob die nach dem Mahnes, weil die Mahatis ja nur die halben Ehrerbietungen sozusagen.
Ach so, die Ehrerbietung, ja. Ob die alle. Brajarani fragt, sind die Ehrerbietungen alle gleichrangig anzusehen? In Tibet habe ich gesehen, wie die Tibetaner den heiligen Berg Kailash mit ihrer Körperlänge ausgemessen haben. Also immer wieder aufgestanden sind, ein Stück dorthin gegangen sind, wo die Finger vorher endeten. Und dann haben sie nochmal eine Ehrerbietung gemacht und nochmal und nochmal. Das macht man auch in unserer Tradition. Und sind auch die andere Ehrerbietung, zum Beispiel so, oder indem man zu fünf, also die fünf Panchanga macht, wie es die Matajis machen, sind die gleichbedeutend anzusehen. Sieh mal, es gibt bei allen Ehrerbietungen etwas, was das Wesentliche ist, nämlich die geistige, sorry, was war denn das? Es gibt die geistige Konzentration dabei. Sowohl bei dieser Ehrbietung als auch bei der knienden Ehrbietung und der lang ausgestreckten Ehrbietung geht es immer um den Geist. Wenn der Geist nicht dabei ist, sind die wertlos. Im Geiste, wenn du eine Ehrbietung machst zu Gott oder also zu Krishna, dann berührst du, danke, im Geiste seine Lotusfüße. Das ist, was man im Geiste macht. Das kannst du auch, wenn du so machst. Oder wenn du eine Ehrbietung zu einer Person machst, dann tust du diese Bedeutung des vedischen Grußes Namaste innerlich dir wachrufen. Du bist eine großartige Persönlichkeit. Ich bringe dir meine Ehrbietung da. Nama heißt mein Ego. Na heißt nicht und Ma heißt das Ego. Ich möchte nicht dir im Ego begegnen, sondern eben frei vom Ego. Nama, Namaste. Nicht? Der Geist muss immer dabei sein, ob du einer Person deinen Respekt erweist oder ob du Krishna deine Ehrbietung darbringst. Es ist immer so wichtig, dass das Innere involviert ist. Wenn das Innere nicht dabei ist, ist eigentlich nur eine gymnastische Übung zur besseren Durchblutung. Stimmt? Hat jemand von euch noch eine Frage? Auch ihr Gäste, ihr könnt wirklich mich fragen. Ich bin ganz zivilisiert. Manchmal. Yes, Daniel ist dein Name.
Ich hätte eine Frage, wie man innere Ruhe finden kann bezüglich Entsagung. Weil wir hören, dass im Krishna-Bewusstsein oder generell auf dem spirituellen Pfad ist es förderlich, Entsagung auf sich zu nehmen. Andererseits nicht künstlich zu entsagen. Und ich weiß für mich nie, wann wird es künstlich und wann ist es förderlich. Deswegen entsteht so eine innere Unruhe.
So, deine Frage ist, glaube ich, wann ist eine Entsagung oder eine Zurückhaltung oder Einschränkung förderlich für mein spirituelles Leben und wann ist sie hinderlich? Dir geht es nicht so sehr um den Bereich der Shanti, sondern du möchtest hier eine Orientierung wohl haben. Ist das richtig? Eine Entsagung, ob die gut ist oder nicht, kannst du immer messen an dem Ergebnis, was sie hat, was sie bringt. Zum Beispiel, wenn man auf den Fleischgenuss verzichtet, ich sage jetzt mal was ganz Einfaches, wird man sehr oft merken, dass man in materieller Hinsicht gesünder wird, aber auch in spiritueller Hinsicht, dass einem die spirituellen Themen klar werden. Nicht, weil Fleisch zum Beispiel mit Gewalt behaftet ist. Man muss jemanden killen dazu erstmal. Deswegen ist das umgibt immer den Fleischbegriff, den Fleisch und das Fleisch und deswegen ist es nicht förderlich für spirituelles Verstehen. Das behindert das spirituelle Verstehen. So, das ist ein ganz einfaches Beispiel, was du leicht verstehen kannst, weil du das ja schon lange also weißt und auch lange praktiziert. So musst du auch sehen bei allen Entsagungen, was eigentlich förderlich ist für das Erlangen einer Verbindung, eines Kontaktes, den du herstellst mit Krishna. Das ist ganz wichtig. Wenn du Entsagungen hast, die einfach nur dein Herz erhärten, dann wirst du keinen Fortschritt damit machen. Es gibt einen unterschiedlichen Umgang mit Entsagung. entsprechend der Fähigkeit. Was für den einen gut ist, ist für den anderen sehr schlecht. Zum Beispiel gibt es diesen monatlich zweimal auftretenden Fasttag, Ekadasi. An diesem Ekadasi-Tag ist es eigentlich gut in der Tradition, ganz zu fasten, sogar kein Wasser zu sich zu nehmen. Es ist jedoch so, dass dass nur diejenigen das tun. Ich habe einen Assistenten, der den ganzen Tag fastet, bei jedem Ekadasi, aber der ist sehr jung, der hat sein ganzes, vor dem Mönchsleben war Handballer und Wassersportler, der ist durchtrainiert, der kann bis zum Mond springen, wenn er will. Und für den ist es sehr, sehr förderlich zu fasten. Der hat diese physische Stärke in der Konstitution. Wenn ich am Kadesi faste, der nicht so stark ist, dann werde ich irgendwann mal merken, wie die Gedanken und die Konzentration so fahrig wird. Nicht? Und so fahrig heißt so unkonzentriert. So. Für ihn ist es gut, das zu machen. Für mich ist es gut, eine echte Radha Kripa Suppe zu essen am Kadesi. Es kommt eben nützlich oder unnützlich, musst du daran messen, inwieweit es dir hilft, deine spirituelle Ausrichtung beizubehalten. Nun, wenn ich mich dir so anschaue, weiß ich, dass du mit dieser sehr allgemein gehaltenen Antwort noch nicht zufrieden bist. Und ich würde vorschlagen, dass wir das persönlich besprechen, weil du bestimmt etwas, eine persönliche Lebenssituation im Geist hast, die du vielleicht auch gar nicht unbedingt mit der Öffentlichkeit teilen möchtest, falls hier der Reporter vom Blitz ist. Und der wird, ist das nicht eine Zeitung? Ne? Blick und nicht Blitz, ja. Blick, ja. Mit dem Einblick. Die Geheimnisse des Krishna-Mönches mit seinen Entsagungen und Kasteiungen. Dann hat er schon gleich Kasteiung dazu gedichtet, obwohl es wirklich nicht darum geht. Ne? Tolle Krishna. Yes, I remember you, but I have forgotten your name. Can you please tell me again? No, it is Radhi, some Radhika, isn't it? Oh, God. Yes, Radhika. Yes.
My question is, how does one develop this love and this urgency to love Krishna? How does it come about? Even if the service sometimes a bit like mechanical, how to really feel he's a person?
Yeah. Very good question. Are you comfortable if I talk in English or? Not how many? 90%? 95%. Wow. Dann kann ich auch in Deutsch. Also Radhika fragt, wie kann in meinem Herzen Liebe zu Krishna aufkommen? Also Radhika, mit der Frage setze ich mich seit langer Zeit sehr auseinander. Ich möchte dir deswegen eine persönliche Antwort geben und nicht eine standardisierte Antwort, wo ich irgendwelche heiligen Texte zitiere. Liebe ist etwas sehr Großartiges. Und man muss sich diesem Begriff annähern. Liebe entsteht meines Erachtens durch Aufmerksamkeit. Attention. Zum Beispiel unter uns Menschen. Wir gehen vielleicht an einem Menschen 15 Jahre vorbei, aber dann kommt so der Punkt, wo wir ihm die Aufmerksamkeit geben und mal gucken und er etwas macht vielleicht in einer Lebenssituation, wo wir denken, das war aber jetzt gut, das zeigt aber einen sehr edlen Charakter. Und dann geben wir, fangen wir an, Aufmerksamkeit zu geben. Und dann kann da was wachsen. Ich möchte dir ein Beispiel geben aus der alten Mönchszeit von mir. Wir hatten einen Tempel in Heidelberg. Wir hatten sehr viel Interaktion mit der Universität und nannten diesen Tempel nicht den Hare Krishna oder Radha Krishna Tempel, sondern Center for Vedic Studies. Und wir hatten da einen Altar, wo die Studenten das lernen konnten, wie man in dieser Tradition verehrt und alles Mögliche gemacht. Und irgendwann einmal, ja, und dann, das ist jetzt ein bisschen komisch, also bitte. Im Altar gibt es immer so einen Altarvorraum, wo, nachdem die Opferteller vom Altar herunterkommen, das säubert man da, oder wenn man den Zeremonienteller herrichtet, nicht? Und da sind dann meistens so Altardiener drin, und meistens ist das eine Frau und ein junger Mann. Und die waren dann, also im Heidelberger Tempel, irgendwie machten die da ihre Altardienste, und da haben sie sich immer verliebt. Also da sind ungefähr 50 Ehen draus hervorgegangen. Ich habe es, also ich schätze es jetzt mal so, ich habe es nicht so genau gezählt, aber weil im normalen Tempelleben gingen die aneinander so vorbei, man hatte nichts zu tun, aber dann war man in diesem einen Raum, den Altarvorraum, Hare Krishna, und da wurde die Aufmerksamkeit von Krishna das auf Radha Devi Dasi gelenkt, nicht? Und plötzlich ist da dann was geschehen. Und eine Liebe ist im Herzen füreinander entstanden. So, wenn du Liebe zu Krishna entwickeln willst, es ist genau das Gleiche. Du musst erstmal deine Aufmerksamkeit darauf richten. Was ich so sehe bei den Hare Krishna Leuten, ich bin ja selber auch einer, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, ist, die machen ihre spirituellen Übungen und dann schalten die irgendwann mal auf Automatic Pilot, nennt man das, nicht, und machen das so routinemäßig und sind einfach nicht gegenwärtig, wenn sie das machen. Deswegen gilt auch für die Devotees diese einfache Achtsamkeitsmeditation, nicht, im Augenblick, da liegen deine ganzen Freiheiten drin. Also das geht einfach so radikal. You have to switch off and switch on. Nicht? Du tust deine Welt abschalten und dann tust du innerlich den Kontakt mit Krishna herstellen durch eine einfache Meditation oder Visualisierung. Nicht? In den Schriften heißt es, wenn du chantest, sollst du die Namen singen, aber gleichzeitig an die Person, deren Namen du singst, denken. Also Meditation, das ist ganz wichtig. Und dann kommt das Feuer zum Docht. Nicht? Dann kommt es zu einer Entzündung. Das Feuer, das heißt die Kraft des spirituellen Prozesses, kommt zu dem, was entzündet werden kann, nämlich unserem Herzen, das eben nicht mehr in der Vergangenheit herumhängt oder für die Zukunft plant, sondern was präsent ist. Du musst mal zum Japa-Retreat kommen, da machen wir richtig Übungen für einen ganzen Tag, wie man in das Tode, wo man in den Augenblick kommt und das zum Chanten machen. Muss man, das ist eine Durchbruchserfahrung für Menschen. Manche sagen danach, wenn man mich fragt, das sind Leute, die meditieren schon 20 Jahre, wenn man mich fragt, wann ich angefangen habe, Hare Krishna zu chanten, dann muss ich sagen, seit gestern. Die sagen das, die schreiben das auf. Weil es plötzlich was ganz anderes ist, wenn es zu diesem Kontakt kommt. Also Liebe entsteht durch Aufmerksamkeit geben. Und was ich dir, weil du bist ein sehr fortgeschrittener Mensch, persönlich empfehlen möchtest, worüber wir gestern in Langensee sprachen, oder Langberg, oder wie das heißt, Langtal, sorry, Langental, Der kreative Geist ist immer am Namen erfinden. Also Langenthal, das lange Tal. Eine Dankbarkeitsübung. Jeden Tag, wenn du aufstehst, kann man was machen, dass du für irgendwas dankbar bist, Krishna gegenüber. Sieh mal, gleich mit Liebe anzufangen ist viel zu, das ist sehr hoch. Aber mit Aufmerksamkeit und with gratitude, Dankbarkeit, gratitude, kannst du anfangen und einfach, dann kommst du auf eine ganz andere Energielevel. Wirklich wahr. Man hat, also ich hatte das gehört von einem, ich hab, da war so ein Professor, ist mein Freund heißt Professor, einer meiner Freunde ist Professor Weber, und der hat mir mal was erzählt. Der hat einen Verwandten, der Krebs hatte, und der hatte so eine leicht soziale Einstellung. Der war aber wirklich am Dahinsiechen und der hat darauf bestanden, dass er nicht in ein Einzelbettzimmer kommt, sondern in ein Zweibettzimmer mit einem AIDS-Kranken. So, da liegt also Mr. Krebskrank neben Mr. AIDS-Krank, und der AIDS-Kranke war schon so in den letzten Zügen, wie man sagt, also kurz vorm Hinübertreten. Und jetzt hat der krebskranke Freund von meinem Freund immer den Dingens da, den AIDS-Kranken versorgt. Ist immer aufgestanden, hat versorgt und das gereicht, dieses Wasser gereicht, dieses Wasser gereicht, was immer, ihm was vorgelesen und ihn und so weiter, gefördert in jeglicher Hinsicht. Und als der dann gestorben war, ging es ihm irgendwie viel besser, und er sagte, jetzt lassen wir uns den Krebs doch nochmal untersuchen, wie weit das fortgeschritten war. Und der war im Rückschritt. Also innere Haltung, das bewirkt sogar physisch was. Der ist dann nicht mehr krebskrank, der hatte so eine so sich ausbreitenden, wie sagt man das an der Rani Priya, Metamorphosen oder wie Metastasen, danke, gehabt, nicht? Und das breitete sich aus, aber der hat einfach immer so Mitgefühl gehabt, und durch dieses Mitgefühl ist eine ganz große Wandlung in ihm gekommen. So, wenn wie eines in diesem gleichen Bereich von starken Feelings, starken Gefühlen, ist auch Dankbarkeit. Wenn wir es lernen, unsere Dankbarkeit auf Krishna zu richten, dann werden wir wirklich krishnaisiert und entwickeln Liebe zu Krishna. Ganz wichtig. Ich würde dir richtig empfehlen, weil du so eine, warum nicht in deine Hosentaschen zwei Steine, Dankbarkeitssteine, und wenn immer du in die Hose schlüpfst, kriegst du diese Steine und dann bist du für was dankbar. Ganz einfach. Oder einen Knoten in Sari tun. Den Dankbarkeitsknoten. Weil man muss sich ja, man braucht so Aufhänger, um was Neues anzufangen. Hare Krishna. Gut, jetzt ist es skandalös spät geworden. Und ihr seid alle hungrig. Ihr habt bestimmt vom traditionellen Hare Krishna Sonntagsfest mal gehört. Und wundert euch, ob es auch an diesem Sonntag so etwas gibt. Ja, wir haben für euch gekocht. Bitte prasadiert. Also nehmt Prasadam zu euch. Wir haben jetzt noch wir werden heute Abend ein besonderes Programm haben. Um 7 Uhr geht es weiter mit einer Zeremonie, der Arti-Zeremonie, und um 7.30 Uhr geht es mit dem Schaukelfestival weiter, im Julan Yatra, wo wir ganz lange und ganz vertieft den Mahamantra chanten. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr alles vergesst von dieser Vorlesung, vergesst nicht die Kerze, die entfacht ist mit einer anderen Energie und dann anfängt zu leuchten. Also, vergesst nicht, euch im Augenblick, in den Momenten eures Lebens, in die höhere Verbindung zu bringen mit Krishna, und dann werdet ihr anfangen zu leuchten. Ihr könnt das durch Dankbarkeit, Meditation machen, durch diejenigen, die ein bisschen weiter schon drin sind im Krishna-Bewusstsein, durch die 4 Punkte von Krishna in der Gita, Manmanabhava Matbhakto, was immer wirkt, aber bleibt nicht die gleichen, sonst werdet ihr das Gleiche kriegen, was ihr jeden Tag seht vor euren Augen. Haribo. Dankeschön. Hare Krishna.